Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Lovecast. Hallo Pascal.
Hallo.
Auch an dich. Und tja, Pascal, wir beide sind stolz wie Bolle, denn wir haben einen Vorspann und ein Titelthema. Es
Ah, oh,
ist
ist das toll.
toll, oder?
Ja, es ist super.
Das kommt übrigens von unserem Lieblingsuser Jumik, wobei Jumik als User zu bezeichnen, der gehört ja eigentlich schon zum Moodlebag-Stamminventar, ne? Und es gibt auch eine kleine Änderung. Früher hat ja immer der Thomas, der Uni Redux, die Postproduktion gemacht, unser Podcast. Das ist jetzt anders. Ab heute wird der Jumik das machen und der Thomas macht dann noch die Post-Postproduktion.
Ja.
Ja. Ja, vielen Dank, Jumik, dafür. Wir sind gespannt, was du dir für den Hatecast ausdenkst, aber wie gesagt, heute ist der Lovecast dran. Bevor wir aber jetzt den abhandeln, wird es wieder Zeit, erstmal Manöverkritik. Pascal. Letzter Lovecast. Dufte Typen im Todeskreis.
Letzter Hatecast.
Ah, letzter Hate. Ich bin schon, aber ich bin so voller Liebe heute.
Ja, das Wort Hate ist komplett aus deinem Wortschatz verbannt worden.
Was ist das überhaupt? Ich kenne nur Love, Liebe, weißt du? Ich bin Captain Planet mäßig. Ich bin Liebe, ja.
Okay, wie immer fand ich gut.
Ich glaube, diese Manöverkritik könnten wir langsam mal streichen, oder? Weil
Ja, tatsächlich, tatsächlich.
eigentlich machen wir immer nur saugeile Podcasts, oder?
Eigentlich sind die immer geil.
Ja.
Ja, oh, sind die geil, ey, verdammt
Okay. Dann kommen wir mal zu euren Kommentaren. Sind nicht viele, aber dafür sind es lange. Ja. Ist halt so.
Ja.
Ich würd vorschlagen, liest du doch mal deinen ersten Kommentar vor über
Okay,
Pascal.
ich fange einfach mal an. Und zwar stammt der erste Kommentar von unserer Lieblingsuserin SB2929.
Ich glaube, das ist die einzige Userin, die wir haben, oder?
Ich weiß gar nicht. Also ich sehe öfter schon mal Damen. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses Tank Girl und diese Pichuka.
Okay.
Und natürlich viele, viele, die sich nicht so richtig in den Community-Alltag einbringen, sondern nur stille Verfolger sind. Aber SB2929 ist natürlich auch schon fester Bestandteil dieses Podcasts, denn ich glaube, es ist auch die einzige Person, die wirklich jedes Mal kommentiert, ne?
Deswegen ist sie unsere Lieblingsjüngerin, ne?
Und deswegen ist sie
Das
unsere
ist kein
Lieblingsjüngerin.
Titel, den man sich einfach so erschleichen kann. Da
Nein,
muss man
nein,
schon
nein.
was für tun.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Okay, dann fange ich einfach mal an. Also, The Green Mile war ein Film, den ich nicht als Katastrophe bezeichnen würde, aber auch nicht gerade als meinen Lieblingsfilm. War tatsächlich auch in recht jungem Alter, 12, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Einige Sachen haben mich an The Green Mile besonders gestört. Die übertriebene Dramatik zusammen mit der depressiv angehauchten Grundstimmung. Natürlich spielt der Film ja praktisch ausschließlich im Gefängnis, also wäre es falsch, sich darüber aufzuregen. Ich finde, dass der angesprochene Hauch von Happiness deswegen auch überhaupt nicht zündet und nur da ist, um den Zuschauer zu verwirren. Der Hausmeister als Übungssträfling war ja auch irgendwie ziemlich daneben. Man möchte eben unbedingt, dass am Ende alles gut wird. Aber der Film gibt einem relativ schnell zu verstehen, dass das nicht passiert. Deswegen macht das Anschauen auch überhaupt keinen Spaß und das Ende lässt mich wirklich jedes Mal aufs Neue ziemlich unzufrieden zurück. Ich finde aber die guten Figuren alle so liebenswert, dass man den sich schon mehrmals anschauen kann. Von der Sache mit der Maus war ich aber echt nicht begeistert. Ja, er lebt wieder, aber einfach nicht begeistert. Ich glaube, dieser Moment hat mich besonders mit 12 noch schlimmer mitgenommen als alle Hinrichtungen zusammen.
Ja, danke. Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Das haben wir unter dem Hatecast schon zur Genüge getan. Ja, mein Tipp ist, wer ein bisschen schmunzeln will, sollte sich diesen Kommentarverlauf weiter ansehen. Gut.
Ich kann da tatsächlich auch nichts zu sagen. Ich bin aber sehr froh, dass sie kommentiert hat. Weiter so. Und Tiere sind auch Lebewesen.
Ja. Gut. Ich habe ja am liebsten die, die gut schmecken. Okay.
Ja.
Unser Lieblingsuser, Tomofan, hat geschrieben, Nachtreten ist fies, auch gegen auf Eposlänge aufgeblasenes Weichspülerkino. Ja, machen wir trotzdem.
Du Sau.
Ja, wir sind so zwei kleine Bullies.
Ja. Okay, ich mach mal weiter. Lieblingsuser Incorruptus oder Incorruptus schreibt, wieso macht Soli einen Hatecast, wenn er selbst angibt, ihn zweimal gesehen zu haben und ihn zweimal für gut befunden hat? Und das dritte Mal war nur tags zuvor vor dem Podcast. Bedeutet das die Liste mit dem Sternchen wurde einen Tag vor dem Podcast angefertigt? Also, dazu kann ich zum Beispiel erstmal sagen, dass sich Geschmäcker ändern. Und zweitens bin ich mir relativ sicher, dass ich nicht nur zweimal gesagt habe, sondern dass ich ihn zweimal in relativ jungen Jahren gesehen habe und dann nochmal, wo er mir schon nicht gefallen hat und jetzt wieder, wo er mir
immer noch nicht gefallen hat. Aber Pascal, das heißt hier jung, ja, du bist doch noch jung.
Ich bin noch jung, aber ich war auch mal jünger.
Was?
Man glaubt es nicht, aber ich tatsächlich, ja, und mit dem Sternchen, wie war das mal mit dem Sternchen?
Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht mehr genau, was wir da gesagt haben, aber wir haben halt eine Liste für Love und Hatecast beiderseitig, weil die möglichen Filme draufstehen, wie wir machen wollen, und wir haben die Ausgaben, wo wir halt von ausgehen, dass die halt besonders
reinhauen
oder gut angenommen werden, sag ich mal, haben wir mit dem Sternchen versehen.
Okay.
Also ich kann so viel sagen, der Lovecast diese Woche hat zum Beispiel kein Sternchen, weil wir beide ausgehen, es wird eigentlich keine Sau interessieren.
Ja. Naja gut. The Green Mile ist halt irgendwann ein schlechter Film für mich geworden.
Ja, das hat aber, glaube ich, jeder, dass er irgendwie früher einen Film geil fand und dann irgendwann 10 Jahre später wieder sieht und dann denkt er sich so, oh, was ist das denn? Oder auch, das geht aber auch in die andere Richtung, ne? Also. Ja,
tatsächlich. Ja. Also Filme können auch besser werden. Ja. Deswegen muss ich hier auch nochmal Grüße an Thomas ausrichten, der sagt, man braucht Filme nicht zweimal gucken. Doch, muss man.
Ja. Und vor allem, wenn du den Film gut in Erinnerung hast, ist doch schön, ihn nochmal zu gucken. Wenn man dann glaubt, man hat eine gute Zeit, ne?
Ja, für Thomas ist das Zeitverschwendung.
Ja, es ist halt nur Thomas. Wer braucht Thomas? Ich bitte dich. Welchen Thomas meinst du überhaupt?
Chefchen.
Ach, Chefchen. Ach so, ja, da hat er recht. Doch, da hat er recht. ja. Gut. Danke, Incorruptus, auf jeden Fall. So. Und jetzt haben wir ihn hier. The Big One. Das große Teil. Ja. Das halbe Schwein, auf dem Rocky seine Fäuste trainiert. Und zwar hat unser Lieblingsuser Ding Dong einen wirklich, wirklich, wirklich langen Kommentar geschrieben. Und den werde ich jetzt vorlesen.
Viel Spaß. Ich lehne mich zurück.
Nein, du musst mitlesen, weil garantiert irgendwann der Moment kommt, wo ich sage, Pascal, ich kann nicht mehr, bitte übernehmen. Weil
Vorlesen
bin ich echt scheiße. Das haben aber die Leute bestimmt schon im letzten Cast gemerkt.
Okay, dann.
Also, unser Lieblings-User Ding Dong, der dem Film 7 Punkte gibt, schreibt und hat geschrieben. Vorweg muss ich sagen, dass ich A, den Film das erste und letzte Mal vor 2 Jahren gesehen habe und B, den Hatecast vor 2 Tagen gehört habe. Somit kann es durchaus sein, dass es Momente im Film und Aussagen im Cast nicht zu 100% richtig wiedergebe und was sich unter Umständen eben auch auf meine Argumentation auswirkt. Los geht's. Ja, los geht's. Im Hatecast wurde der Film dafür kritisiert, dass dem Zuschauer hier sehr stark vorgegeben wird, wer gemocht wird und wen man nicht mögen soll. Dem kann ich zwar nicht widersprechen, aber liegt dieser Umstand nun doch wirklich einer ganzen Menge Filme zugrunde. Natürlich gibt es auch Filme und Serien, in denen die Hauptfiguren ambivalent dargestellt werden und auch die Bösewichte nicht nur böse sind, aber die klare Trennung zwischen Gut und Böse ist ja nun mal echt keine cineastische Seltenheit, Klammer auf, auch nicht bei, in Anführungszeichen, guten Filmen, Klammer zu. Hast du da schon was zu sagen?
Ja, das ist, hat er sicher recht, aber das macht halt The Green Mile nicht besser, nur weil das gleiche Konzept bedient wie andere Filme, die wahrscheinlich auch schon scheiße sind.
Ja. Euch wurde der Rassismus der damaligen Zeit nicht ausreichend transportiert. Kann man so sehen, empfand ich jedoch nicht so. Für mich kam das beim Film genug durch, nur eben nicht ganz so plakativ. Zum Wind of Happiness muss ich sagen, dass mich auch dieser nicht gestört hat. Ja, die Insassen sind zum Tode verurteilt. Aber wenn ich an Dokus zu dem Thema denke, so erinnere ich mich daran, dass auch dort das Leben erstmal weitergeht. Zumindest habe ich einige Interviewfetzen im Kopf, in denen sich seitens der Verurteilten so beschrieben wird. Ist vermutlich für uns nicht verurteilt schwer nachvollziehbar. Ist ein schönes Wort, nicht verurteilt.
Noch nicht.
Noch ja. Irgendwann gibt es einen Film mit Tim Rhodes und Morgan Freeman, die nicht verurteilten. Aber auch im Knast herrscht teilweise ein verhältnismäßig lockerer Umgang zwischen Insassen und Wärter. Zumindest ist dies meine Erfahrung. Okay? Nein, nicht weil ich Insasse war, sondern von Hospitation, entsprechenden Beobachtungen einer Gesprächsrunde und Gesprächen mit dortigen Suchtberatern. Daher fand ich diesen lockeren und höflichen Umgang der Wärter im Film auch nicht störend, sondern durchaus realistisch. Die Insassen und Wärter kennen sich ja schließlich auch seit längerer Zeit und lernen einander kennen. Die Insassen sind ja auch nur Menschen mit guten sowie schlechten Seiten und somit entstehen doch irgendwo zwangsläufig persönliche, eventuell sogar in einer Art freundschaftliche Beziehungen und alle Wärter waren ja auch dann nicht nett. Dennoch kann ich irgendwo verstehen, dass sich jemand mehr Tristesse wünscht. Hast du was dazu zu sagen?
Ja, ich verstehe seinen Punkt. Er hat mit Sicherheit auch recht, dass da so Annäherung gibt zwischen Wärtern und Insassen. Aber ich glaube nicht, dass die in dieser Form stattfinden in der Realität. Nicht in dieser. Der ist ja teilweise schon sehr unbekümmert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es im Gefängnis sicherlich auch heitere Tage gibt. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass...
Heute ist Hackbratmontag, yay!
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Todestrakt wirklich so eine entspannte, ausgelassene Stimmung gibt, die gelegentlich mal so Anflüge von oh shit, ich sterb bald Momenten gibt. Also, aber es ist ein guter Punkt auf jeden Fall, den er da hat.
Ja, gut. Weiter geht's. Ebenfalls wurde kritisiert, dass die Wärter John Coffey nicht helfen. Auch diesen Punkt kann ich verstehen. Aber auch hier stimme ich nicht zu. Denn ihn einfach gehen zu lassen, hat ja Konsequenzen für sie. Außerdem wäre er gerade bei der Statur und seinem eher kindlichen Gemüt so oder so wieder erwischt worden. Der Entschluss, dass die Wärter im Anschluss an die Hinrichtung kündigen, muss ja nicht schon im Vorfeld getroffen worden sein. Diese Entscheidung kann auch erst während der Hinrichtung gefällt worden sein. Ich muss mir schon vorstellen, ich stelle mir so lustig vor, da wird er da hingerichtet und so, ach, ich glaube, ich kündige doch.
Ich bin raus.
Ich bin raus. Ja. Hast du noch was dazu?
Nö.
Sie lassen ihn einfach sterben, wurde im Hatecast gesagt. Naja. Ja, das machen sie wirklich. Steht hier wirklich so. Naja, das machen sie wirklich. Aber ist dies wirklich so unverständlich? John Coffey wollte einfach nicht mehr leben. Natürlich kann man nun sagen, dass es ihm in dem Moment psychisch einfach nicht mehr gut ging und er seine Meinung nach ein paar Wochen in Freiheit unter anderem geändert hätte. Aber ich glaube dies nicht. Für mich war John einfach, in Anführungszeichen, müde. Seinen Willen zu respektieren war für mich eine Art Sterbehilfe. Bei Sterbehilfe wie in Anführungszeichen, wir, also zumindest wenn man kein Gegner davon ist, sie kennen, würde wohl auch keiner sagen, warum lässt man die Menschen einfach sterben? Ich muss ja gestehen, ja, aber... Er ist halt kein normaler Mensch irgendwie. Er ist halt.
Nein, das ist definitiv
also wir haben den Begriff Black Jesus, glaube ich, ein paar Mal genannt und da das war nicht so scherzhaft gemeint.
Ja.
Ne? Hast du noch was?
Nein.
Gut. Auch wenn ich eure Kritikpunkte irgendwo verstehen kann, so kann ich sie aus oben erläuterten Gründen nicht für mich gelten lassen. Auch wenn der Film mit nur 7 Punkten definitiv keiner meiner Lieblingsfilme ist, so mochte ich ihn doch sehr und war auch in einzelnen Szenen zu Tränen gerührt. Was die Lieblingsverfilmung von King angeht, so schwanke ich persönlich zwischen der Nebel, Misery und Friedhof der Kuscheltiere. Aktuell würde ich zu der Nebel tendieren, wobei ich den schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe und meine Antwort daher nur unter Vorbehalt erfolgt. Dass man The Shining einfach mögen oder als der beste King-Verfilmung ansehen muss, sehe ich nicht so. Auch wenn ich jetzt wieder der Banause oder vom Dienst bin, aber ich finde die Verfilmung überbewertet. Halt dich im Zaum, du darfst bleiben. Ich bin gleich fertig. Schlecht ist Kubricks Shining natürlich nicht. Von mir bekam er 7 Punkte. Aber rein vom Unterhaltungswert Aber rein vom Unterhaltungswert war ich nur bedingt begeistert. Stilistisch gesehen sieht dies natürlich anders aus. PS. Die Jokes bezüglich dem Crossover mit Forrest Gump habe ich euch übel genommen. Dafür bekommt ihr meinerseits nur unverständlich eine Portion Hass. Ja, lieber Ding Dong, ich danke dir für diesen ausgiebigen Kommentar.
Der beste Kommentar, den wir bisher hatten.
Und ja, ich glaube, wir sollten jetzt jedes Mal so einen kleinen Preis verleihen, einen imaginären Preis für den besten Kommentar. Und weil der Ding Dong jetzt endlich geschafft, aber den besten Kommentar bislang aller Zeiten gemacht hat, bin ich der Meinung, wir sollten ab jetzt in jedem Love and Hatecast für den besten Kommentar den goldenen Ding Dong verleihen.
Ja. Ja. Tatsächlich. Das machen wir. Der goldene Ding-Dong. Ja. Wirklich ein sehr guter Kommentar. Vor allem, weil
andererseits, der goldene Ding-Dong. Ja, ich rede jetzt. Der goldene Ding-Dong. Ich habe ein Problem, den Preis so zu nennen. Er mag Shining nicht.
Er mag Shining. Er gibt ihm 7 Punkte. Und das ist die gleiche Punktzahl, die er auch The Green Mile gibt. Und du hast gesehen, wie sehr er sich für The Green Mile einsetzt. Also
was macht er jetzt bei Filmen, die er 8 Punkte gibt?
Ah, ich will es nicht wissen. er fand ihn nicht unterhaltsam. Es ist ein Vorwurf, der zwar jetzt nicht sonderlich toll ist, aber ist okay. Er sagt ja, stilistisch sieht es anders aus und stilistisch ist Shining natürlich ein Überbrett. Ja. Und der goldene Ding Dong muss jetzt immer verliehen werden, denn damit hat Ding Dong sich zur Legende des Lovecast-Hatecast-Kommentares gemacht.
Ja, also, lieber Yumi, falls du das hier hörst, du könntest jetzt nur eine kleine Fanfare im einspielen und sagen, genau. Und herzlichen Glückwunsch an unser Lieblings-User Ding Dong. Du hast es geschafft. Du hast den ersten offiziellen goldenen Ding Dong gewonnen. Herzlichen Dank für deinen Kommentar.
Stu, das solltest du unbedingt auch in die Shownotes reinhauen, ne?
Der goldene Ding Dong, ja, definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Das werde ich machen. Und Ding Dong, ich weiß, das klingt ein bisschen so, als wenn man dich verarscht, aber wir meinen das tot ernst. Wir sind sehr dankbar für deinen Kommentar. Wirklich. Ja. Gut, so.
Das war's.
Ja, was hatten wir eigentlich vor, Pascal?
Wir haben fast 17 Minuten schon mit den Kommentaren verblasen, ey. Normalerweise ist das in 5 Minuten fertig.
Ja.
Die Schweine auch immer so viel schreiben müssen.
Ja, es ist so scheiße,
Alter. Ich meine, ich find's toll, ich find's super.
Ja, wirklich. Ja, Pascal, das war kein Witz. Warum sind wir eigentlich hier? Außer den goldenen Ding Dong zu verkühren.
Ja, wir wollen heute mal wieder eine neue Runde Lovecast spielen. Und haben uns dafür einen rigoros an den Kinokassen gescheiterten Blockbuster ausgesucht. Aus dem Jahre 2013 von einem Regisseur, der zurzeit, in einige Kontroversen verwickelt ist. Was mag das wohl sein?
Ich weiß es, aber ich spiele so, als ob ich es wüsste.
Und der Rest weiß es auch, weil es im Titel steht. Also deswegen können wir jetzt auch einfach sagen, es handelt sich um Jack and the Giants von Bryan Singer.
Ja, der ja im Original, glaube ich, Jack the Giant.
The Giant Slayer.
Ja, hieß der nicht ganz früher mal Jack and the Giant Killer? Ich hatte da irgendwie mal was.
Also, ich glaube, gibt es nicht noch eine Asylum-Produktion, die so heißt?
Okay, dann war es wahrscheinlich das, ja. Also ich weiß noch, ich habe den Film halt zur Vorbereitung jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt. Übrigens auf Netflix.
Netflix.
Yay. Ja, geil. Und da war ich überrascht, weil ich hatte den immer abgespeichert, Originaltitel Jack the Giant Killer. Aber dann war es halt eben Slayer. Im Deutschen heißt der Jack and the Giants. Das ist auch sehr interessant, wie ich finde.
Ja, aber das gibt's ja öfter, ne?
Ja.
Eindeutschungen, die dann englisch sind, aber anders als der Titel, als der Originaltitel. Also.
Ja. Das ist was für einen speziellen Cast. Wir machen heute Jack and the Giants und der Regisseur, den du meintest, ist Bryan Singer. Und das ist der Moment, wo ich sage, mit dem will ich nichts zu tun haben. Mach die Scheiße alleine, ich bin weg hier.
Aber warum denn?
Gute Frage. Ich muss gestehen, ich bin was so, wenn es darum geht, was geht in der Filmwelt ab, wenn es auf euch um Filme geht, da bin ich will ich nicht angeben, aber da bin ich relativ auf Zack. Da informiere ich mich wirklich oft. Manchmal mehrmals täglich, meistens vor den Mahlzeiten. Wenn es dann aber um so Rechtsstreitigkeiten geht, die eigentlich im Grunde nichts mit Film zu tun haben, bin ich raus. Ich habe aber mal vernommen, dass der gute Herr Singer angeblich pädophil sein soll.
Mhm.
Aber soviel ich weiß, gibt's da auch keine wirkliche Rechtsprechung. Es gibt weder eine Anklage wohl noch ein Urteil.
Ja, es gibt wohl Vorwürfe weit über den 50er-Bereich. Also 50 Vorwürfe plus.
Mhm.
Und es begann ja alles damit, dass er während der Dreharbeiten zu Bohemian Rhapsody untergetaucht ist.
Okay.
Das waren, soweit ich es noch weiß, weil er hat den Film ja nicht selber fertiggestellt. Er hatte wohl 90% fertig gedreht und dann hat jemand anders den fertiggestellt.
Die letzten zwei Wochen war er dann weg und dann hat Dexter Fletcher, der Regisseur von Rocketman und Eddie the Eagle, dann übernommen, ja.
Genau. Und da kamen die ersten Vorwürfe von wegen, die ersten Missbrauchsvorwürfe, dass er minderjährige Jungen...
Gab es die nicht schon früher?
Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es im Zuge von Bohemian Rhapsody, dass er da untergetaucht ist.
Ja, also ich muss halt gestehen, dass ich will jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, weil wir reden ja hier jetzt eigentlich über den Film, nicht über den Regisseur. Aber ich weiß halt nur, so viel, ich habe nur mal nachgeprüft, es gibt halt kein Urteil. Und solange es kein Urteil gibt,
ja,
will ich mich da jetzt auch nicht jetzt irgendwie drüber reden, was dass jemand angeschuldigt worden ist. Wenn er es ist oder wenn er es war, dann soll er dafür belangt werden, aber ob er es war, weiß ich nicht.
Das ist ein anderes Thema. Aber ja. Ist natürlich jetzt so ein Streitthema mal wieder, wie es um alle Filmemacher oder Schauspieler immer wieder aufkommt. Darf man die Filme jetzt noch gut finden? Was weiß ich nicht. Und ich sag ja. Ja, darf man. Und Bryan Singer ist ein super Regisseur. Und ich will mich aber hier jetzt nicht verstricken.
Nein, mach weiter.
Schreck weiter.
Ich genieße das.
Nein, ich will mich auf sowas raushalten. Also ich bin nicht in der Position zu sagen, dass ich mir irgendein Urteil über Bryan Singer erlauben dürfte, außer das Urteil, wie ich zu seinem Film stehe.
Ja.
Und da muss ich sagen, dass Bryan Singer für mich auf jeden Fall ein guter bis sehr guter Regisseur ist, der vielleicht nicht immer tolle Filme macht, aber schon über ein übermäßig gutes Handwerk verfügt, um es mal so auszudrücken. Denn Bryan Singer hat zum Beispiel, für die sich gerade fragen, wer ist Bryan Singer? Der hat zum Beispiel die üblichen Verdächtigen gemacht, einige der X-Men-Filme, Operation Valkyrie. Ja.
Also man kann sagen, dass der gute Herr Singer hat ja die ersten beiden X-Men-Filme gedreht, wo, und der zweite, ja, X-Men ist immer noch grandios. Dass der, ja,
der erste ist auch sehenswert.
Ja, aber der zweite ist wirklich grandios. Also heute, ja, noch, wirklich. Dass der werte Herr Singer mit dafür verantwortlich ist, dass wir heute diesen Comic-Superhelden-Boom haben.
Er hat es mit etabliert, definitiv.
Genau. Jetzt wissen wir auch, warum er in den Knast gehört.
Die Sau.
Ja.
Gut. Nicht aber wegen Missbrauch, sondern wegen Marvel.
Ja, genau. Okay, aber Jack and the Giants ist von Bryan Singer.
Ja.
Lass uns mal über den Film reden.
Ja.
Würde ich sagen. Und der Film ist ja im Prinzip eine Märchenverfilmung von, ja, ich glaube im Deutschen heißt das Hans und die Bohnenranke.
Genau. Und es sind wohl auch noch Einflüsse von Jack the Giant Slayer. Das muss aber eine andere Sagengeschichte sein, so wie ich das gelesen habe. Also es gibt einmal Hans und die Bohnenranke und dann gibt's noch Jack and the Giant Slayer. Aber der Film kombiniert wohl aus beiden Märchen Einflüsse.
Ja.
Dann weiß man ungefähr, worauf der Film fußt.
Aber, okay, wir wissen jetzt, worauf er fußt, aber was passiert in dem Film denn? Also ein grober Handlungsumriss, das bräuchten wir jetzt noch. Gibt es hier vielleicht so irgendwo draußen jemanden, der das machen könnte?
soll ich das etwa machen?
Ja, wenn sonst keiner da ist.
Okay, also Der Film fängt damit an, dass von einer Legende um König Erik, König Erik, gesprochen wird, der einst die Riesen von der Erde verbannt hat in so ein Himmelreich. So ein Himmelreich über den Wolken. Und seitdem ist die Erde befreit von Riesen und es gibt einen neuen König. König, wer ist denn das eigentlich? König...
König Ian McShane.
König Ian McShane, genau. Ja. König Ian McShane. Ich glaube, König Bramwell heißt der, glaube ich.
Oder sowas, ja.
Genau. Und um die Könige zu um die Riesen in Schach zu halten, wurde damals aus dem Herzen eines Riesen eine Krone geschmiedet. Und mit dieser Krone ist man halt in der Lage, die Riesen zu kontrollieren, die Riesen zu unterjochen, kann man fast sagen. Ja. Genau. Und es geht um Jack, einen Bauernjungen, der zum königlichen Hof geschickt wird, um das Pferd zu verkaufen, weil die Bauern nicht mehr keine Kohle mehr haben. Und anstatt Geld zu bekommen, tauscht er das Pferd gegen Zauberbohnen ein.
Ja.
Und wir alle wissen, wenn die Zauberbohnen nass werden, dann wächst daraus eine gigantische Bohnenranke. Das passiert dann auch. Ja. Und diese Bohnenranke führt geradewegs ins Reich der Riesen, was bedeutet, dass die Riesen runterkommen können. Aber es bedeutet natürlich auch, dass Menschen nach oben kommen können. So wie zum Beispiel die Tochter des Königs.
Wir die Profis sich, nennen das übrigens Prinzessin.
Ja. Genau. Die gerade bei Jack zu Besuch war.
Ja, du hast ein paar Story-Aspekte mal liegen lassen, aber es ist nicht so schlimm.
Ja, ich mach das jetzt ganz grob, also bei aller Liebe, die war hat natürlich einen Grund, denn da ist noch wie nennt man das denn nochmal, so eine Zwangshochzeit.
Ja, es gibt Zwangshochzeiten, es gibt einen Bösewicht, es gibt Verschwörungen.
Auf jeden Fall bla bla bla.
Bla bla bla.
Sie ist dann oben bei den Riesen und König Bramwell will das Töchterchen zurückholen und da wird Jack zusammen mit der königlichen Garde und ihrem zukünftigen Ehemann, gespielt von Stanley Tucci, der Böse ist und den sie natürlich nicht heiraten will, nach oben geschickt wird und ja, die sollen dann dafür sorgen, dass die Tochter zurückkommt.
Ja.
Und dann geht's ab.
Ja, und das ist Jack and the Giants. Als ich mir jetzt vor 2-3 Tagen nochmal angeguckt habe, ich war sehr angetan von der Welt, die er aufbaut. Weil das so eine Art, für mich wirkt das wie so eine Art Best-of-Märchenwelt, gepaart mit relativ deutlichen realen Einflüssen. Also diese Leute, also diese Welt zum Beispiel besitzt halt wirklich eine Kirche, so wie wir sie kennen, eine katholische Kirche. Das fand ich zum Beispiel ziemlich interessant. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, wobei ich mir da gar nicht so sehr Gedanken drum gemacht habe.
Ja, das ist ja wieder klar.
Muss ich ehrlich sagen, dass da Religion eine Rolle spielt. Ja, diese Zauberbohnen werden halt als heilige Artefakte angesehen.
Genau, und die Kirche oder so ein paar Mönche wollen ja diese Bohnen eigentlich auch retten. Und dadurch kommen sie ja irgendwie auch in die Hände von Jack, der sich auch ein bisschen trottelig anstellt. Also wie gesagt, ich fand den wirklich schön. Und ich habe mich, also kennst du diesen Moment, wenn du einen Film guckst und es ist so vielleicht eine Stunde vorbei und du merkst gerade so, ja, das macht das, ich habe gerade echt Spaß dabei, da zuzugucken. Ja, und da kam zeitgleich so ein Gedankenschwall mit, warum mögen den viele Leute nicht?
Sogar Chefchen hat kommentiert, Gan, definitiv kein Hit.
Ja gut, das ist allerdings, ja, wenn Chefchen kommentiert, ist es eigentlich fast schon ein Ritterschlag. Also, um es nicht falsch zu verstehen, Jack and the Giants ist kein Herr der Ringe.
Ja, nein.
Aber ich fand den, das waren wirklich kurzweilige 2 Stunden.
Vor allem, der ist so herrlich altmodisch, ne?
Ja, genau.
Der hat sowas ganz, ganz klassisch. Also, es ist wirklich so eine klassische Märchengeschichte, die ganz genau weiß, was sie will, die keine übergeordneten irgendwie Ambitionen stellt, da irgendwie noch was Großes aussagen zu wollen, sondern wirklich so eine klassische Heldengeschichte erzählt von einem Jungen aus ärmlichen Verhältnissen, der es irgendwie schafft, zum Held zu werden.
Ja.
Und dabei halt gegen Riesen kämpft.
Ja, die, das habe ich auch jetzt immer wieder mal gelesen, halt deutlich sichtbar aus dem Rechner kommen. Ja. Ich finde aber, das passt aber irgendwie, dass diese Riesen, also die sehen halt nicht richtig scheiße aus. Die sehen schon relativ gut animiert aus, jetzt für meine Empfindung. Aber du siehst halt schon, dass sie nicht echt sind. Und das finde ich halt aber, das unterstützt diesen Fantasy-Aspekt, finde ich ganz gut.
Fand ich auch, dass das unterstützt dieses altmodisch fantastische wird da nochmal durch unterstrichen. Das ist, ja, es ist ja auch so eine Welt, die irgendwie nicht echt ist und dass die in Anführungsstrichen bösen Monster dadurch auch nicht echt aussehen, das finde ich, das unterstützt das, da unterstütze ich das ein und das andere schon irgendwie in der Wirkung.
Ja, und vor allem gibt es ja auch bei den Riesen durchaus Gesellen, die nicht nur total böse sind. Also
nee, man merkt ja zum Beispiel auch, wo unten ja zum auch irgendwie durch dieses Königreich ja so eine klare Hackordnung oder Hierarchie besteht, so die besteht ja oben bei den Riesen auch.
Ja.
Und es kommt ja dann auch am Ende zu dem Punkt, spoilern einfach mal durch, dass der Anführer der Riesen getötet wird, indem ihm eine Zauberbohne in den Rachen geworfen wird. Und Jack sich die Krone aufsetzt und dann zu den Riesen geht und der Film eben nicht damit endet, dass er die Riesen irgendwie unterwirft oder sonst irgendwas oder dass die Riesen alle als ausgerottet werden müssen oder so, sondern dass Jack sich halt darauf einlässt, ja komm, wir haben alle unseren Platz, wir können das jetzt auch ohne weiteres Blutvergießen regeln. Ja. Ne? Und das fand ich eigentlich ganz angenehm.
Ja, da bin ich voll bei dir.
Weil der Film ja zu Anfang erstmal so tut, als wenn die Riesen grundsätzlich böse wären. Bzw. er will das suggerieren, um diese Bedrohung so allgegenwärtig zu machen.
Ja, das schafft er auch mit Gewalt teilweise, weil es immer wieder vorkommt, dass diese Riesen halt Menschen verspeisen. Und obwohl er nicht, da wird nicht gesplattert, das ist ein FSK 12 Film und ja, ist total blutfrei.
Meistens im Off.
Aber trotzdem, wenn halt so eine Figur halt verspeist wird, war das unangenehm, fand ich. Das war, da hat der Bryan Singer es durchaus geschafft, zumindest bei mir deutlich zu machen, okay, das ist das echt eine Gefahr gerade eben. Ja. Was er auch damit erreicht, dass die Figuren, die dabei sind, die halt nach oben auf die Ranke laufen, dass die relativ gut funktionieren. Also wenn dann halt einer dieser, also zum Beispiel Eddie Marson, ich hoffe, ich habe jetzt richtig ausgesprochen, der wird relativ zeitig verspeist. Ja? Ist also das Hors d'oeuvre. Ja? dann ist es schon schade, weil das eine total sympathische Figur war.
Ja. Ja, das stimmt.
Ne? Ja. Was sagst du denn dazu, dass diese Riesen, ich habe eigentlich gelesen, es gibt diese eine Szene, die wird öfters mal zitiert, und zwar wird dann diese Leute halt gefangen genommen, die da oben klettern, außer Jack, der kann sich halt verstecken. Und er findet halt Hugh McGregor, der diesen Anführer dieser Elite-Einheit nächstes Mal spielt, findet er dann wieder als Blätterteigröllchen.
Ja, dazu muss man sagen, dass die Riesen, wie gesagt, Menschenfresser sind, aber sie sind auch Feinschmecker.
Ja.
Und die lassen sich schon was einfallen, wie man Fleisch gut zubereiten kann. Und Ewan McGregor wird halt in ein Teigröllchen eingerollt und soll dann in den Ofen geschoben werden, was nicht passiert, da Jack ihn vorher findet und mit einem Messer befreien kann. Die Szene wird oft zitiert.
Hatte ich das Gefühl, dass ganz viele gesagt haben, das ist ihnen zu albern und zu blöd. Ich muss gestehen, ich fand diese Szene wunderbar.
Ich fand die auch sehr gut.
Ja.
Vor allem einfach das Bild, wie der gemählte Ewan McGregor in dem Röllchen liegt und neben ihm so zwei Schweine, die eingerollt sind und nicht checken, was los ist.
Ja, das war so eine schöne Kombination. Es war zum einen wirklich amüsant, ja, aber zum anderen war es auch, hatte ich das nie das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dadurch geht die Gefahr flöten.
Nee, vor allem, weil Jack den Kochriesen ja auch relativ garstig umbringt.
Ja, Das stimmt. Er nimmt, also er lässt sich mit so einem großen Riesenfleischermesser auf ihn draufspringen. Das ist schon ziemlich
geil. Ja, das hatte, das erinnert so ein bisschen an das Ende von Matthew McConaughey in Herrschaft des Feuers.
Ja.
Das nur halt mit Erfolg.
Ja. Ah, deswegen sagt Jack, bevor er springt, alright, you're right.
Richtig.
Ja.
Ich fand Hugh McGregor eh großartig in dem Film.
Ja, also wir haben ja schon Vorgespräche geführt und wir sind ja einig, dass die Figuren allgemein super sind.
Obwohl sie ja natürlich, aber das liegt am Märchencharakter, total simpel gestrickt sind. Ja. Also ganz einfach von A nach B denken. Aber wirklich charismatisch besetzt und spielfreudig einfach der Cast. Ne? Also da hat man schon gemerkt, die hatten Bock. Die hatten Bock, mit dem alten Brian mal was richtig abzuziehen.
Ja, ich fand auch Stanley Tucci als Bösewicht ziemlich toll, wobei ich gestehen muss, da war ich ein bisschen enttäuscht, wie er dann stirbt, weil er am Ende halt dann doch keine Rolle mehr spielt.
Ja.
Aber der hatte,
ja, der Konflikt ist einfach ein anderer in dem Film, ne?
Ja. Was interessant ist, dass es ja auch bei den Riesen in so einen internen Konflikt gibt.
Ja, wie gesagt, das sind ja alles so Machtgefüge, ja, die da eine Rolle spielen und kann man friedlich lösen. Der Film sagt es jedenfalls so. Also, irgendwann.
Ja, irgendwann. Ja, ja. Das, wo wir uns, glaube ich, uneinig sind, ist bei der Heldenfigur, oder?
Da sind wir uns aber jetzt nicht grundsätzlich uneinig. Also, der in Anführungsstrichen Disput war ja, dass du Nicholas Holt als sehr guten Protagonisten beziehungsweise Heldenfigur empfunden hast.
Ja.
Ich mag Nicholas Holt. Und ich verstehe auch, warum Bryan Singer den besetzt hat, durch seine unbedarfte Art einfach. Das ist ein junger, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen schusselig in manchen Momenten, ja, aber Herz am rechten Fleck, also ganz klar. Ich finde aber, dass der Nicholas Holt noch nicht die Star-Persona hatte, die es braucht für den Film, um Jack and the Giants als Hauptfigur zu tragen. Ich will mir nicht vorstellen, wie das ausgesehen hätte, wenn Hugh McGregor nicht dabei gewesen wäre.
Ja gut, ich glaube, dass der Film dann noch weniger eingespielt hätte, weil er war ja ein kapitaler Flop an der Kasse, ne?
Ja.
Das darf man nicht
vergessen. Aber ich habe nichts gegen Nicholas Holt. Ich sag nur, dass ihm noch so die Power fehlt.
Ich glaube ja tatsächlich, also da hast du wahrscheinlich recht, wenn jetzt nicht das Holt die Hauptrolle gespielt hätte, sondern wer war denn damals on Vogue? Heinz Rühmann? Ja?
Weiß nicht. Weiß ich nicht, Joseph Gordon-Levitt.
Ja, also wenn es mir Conner heben.
Ja, oder Leonardo DiCaprio.
Genau, Leonardo DiCaprio hätte die Hauptrolle gespielt. Hätte der Film bestimmt mehr eingespielt, aber ich glaube, ja, das ist ein Film, der ist auch schwierig zu vermarkten, weil ich glaube nicht, dass den wirklich, also wie willst du den schmackhaft machen? Also jetzt diese Blockbuster-Zielgruppe, diese 13 bis 29-Jährigen, ich glaube kaum, dass die freitagabends ins Kino gehen, um sich einen Märchenfilm anzugucken.
Das Problem ist einfach, dass der kein Disney-Label hatte.
Ja, wobei Disney-Label schützt nicht vor Flops. Ne?
Siehe, nee, das aber das Zeiträtsel war halt in der Zeit, wo Maleficent und so gekommen ist. Und wenn da Disney drauf gestanden hätte, ich glaube, dann wäre ein bisschen mehr gegangen.
Ja, das kann sein.
Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die Bohnenranke-Saga so bekannt ist, dass die Leute sich da was drunter vorstellen können.
Also es gibt ja noch diesen Into the Woods von Disney, diese Musical-Verfilmung.
Ja, das ist ja so ein Mash-up. Ne, aus ganz vielen.
Da kommt aber dieser Jack, glaube ich, auch drin vor, ja.
Ja, ja, ja.
Ja. Ich muss auch gestehen, als ich das erste Mal gesehen habe, und das war auf DVD, dachte ich mir auch so, ich kenne das irgendwoher. Vor allem, diese Riesen haben ja so komische Namen. Da gibt es so dieses Fu Fai Feng oder so ähnlich. Ja, das kannte ich irgendwo. Also ich kannte das Märchen schon, aber es ist halt kein so bekanntes Märchen, zumindest in unseren Breitengraden, wie jetzt Hänsel und Grete oder Rotkäppchen.
Ja.
Ja, wobei ich da schon Bock drauf hätte, mal so ein Rotkäppchen zu sehen wie The Jack and the Giants.
Okay.
Was bekommen wir? Wir bekommen Red Riding Hood mit Amanda Seyfried. Ja, dankeschön.
Und Gary Oldman.
Oh ja, das macht das noch besser. Vielen Dank.
Gary Oldman ist ein guter.
Ja, aber Gary Oldman ist auch nicht gerne zu Hause. Deswegen spielt er gefühlt bei jedem Rotzfilm mit, wo er das Drehraumschreibtisch hat. Du kannst mir nicht erzählen, dass Gary Oldman nur in tollen Filmen spielt.
Nein.
Geht doch.
Ja. Wir haben noch nicht über die Prinzessin gesprochen.
Ja,
es wird uns hier wieder Sexismus vorgeworfen, warum wir nur über Männer sprechen, aber nicht über Eleanor Tomlinson.
Ja. Über die Prinzessin, ja, es ist halt eine Prinzessin der typischen Marke, sprich, ich liebe meinen Vater, aber jetzt rebelliere ich auf und versuche aus diesem Korsett des Royalen zu entkommen. Ich will nicht zwangsverheiratet werden. Ich bin mehr als die Damsel in Distress. 10 Minuten Nein. später. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Ja. Ist eine Sängerin auch, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich hab die Frau zuvor noch nie wirklich gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, die spielt bei Loving Vincent mit.
Ja, gut.
Nee, bei Alice im Wunderland. Und Loving Vincent, das ist doch diese Vincent van Gogh-Ding. Das spielt doch gar keiner mit, oder?
Doch, aber die haben dann alle nachgemalt danach, ja. Also,
okay. Könnte man, wenn man so Gender-Debatten lostreten will, kann man wahrscheinlich auch über die Prinzessin in Jack and the Giant sagen, das war nichts.
Vor allem ist es, glaube ich, die einzige weibliche Figur, oder?
Tatsächlich, ja.
Also ich meine, auch das hat, die Riesen haben keine Frauen, ne?
Nein. Oh, das ist. Ah! Ja, ich will es nicht sagen, aber Bryan Singer, du Schlingel, ich weiß, worauf du hinaus wolltest.
Ja, aber nee, ernsthaft, es gibt keine anderen weiblichen Figuren im Film. Also
nope. Es gibt am Anfang kurz die Mutter von der Prinzessin, die Geschichte von den Riesen vorliest.
Oh, übrigens, der Anfang ist toll, finde ich.
Weil, mit der Animation?
Ja, das auch, aber auch so wie diese Erzählung umswitcht, weil du siehst ja zuerst, wie der Vater von Jack die Geschichte vorliest und dann plötzlich bist du woanders und dann wie die Königin der Prinzessin die Geschichte vorliest.
Ja,
das fand ich ganz
lustig. Ja, damit zeigen sie halt, dass diese Geschichte in allen gesellschaftlichen oder sozialen Klassen halt bekannt ist, so, ne? Also,
genau.
Und die Angst in allen Klassen gleich ist.
Genau, und außerdem führst du die Figuren schon ein? Ja, und machst schon von Anfang an klar, hey, die haben auch eine gewisse Gemeinsamkeit, weil die treffen sich ja dann relativ zügig im Film.
Mhm. Ne? Und ja, da verliert auch keine Zeit, der Film.
Ja, das stimmt. Der ist wirklich kurzweilig und hat auch ein gutes Tempo. Ja. Er wirkt nie gehetzt, aber er hält sich auch nie auf mit so Kleinkram. Das hat mir auch gut gefallen.
Ja, der ist halt sehr stringent erzählt. Ne? Das ist aber auch Bryan Singer. Ich kann mich, glaube ich, bis auf seinen Superman Returns an keinen Film erinnern, der ernsthaft Längen hat.
Ja, ich müsste mir nochmal Operation Valkyrie angucken, aber.
Der hat auch keine Längen.
Okay.
Der ist zwar nicht gut, aber der hat keine Längen, der ist auch sehr straff erzählt.
Das war ein super Satz fürs DVD-Bäcker war. Ist nicht gut, aber hat keine Längen.
Ja, ist einfach so. Ja. Der Musterschüler ist auch nicht gut, aber hat auch keine Längen.
Oh, jetzt pass auf, das ist eine Stephen King-Verfilmung, nicht, dass das jetzt wieder.
Oh, ja. Super Film.
Ja. Ich finde das ja ganz interessant, um nochmal auf das Thema der Frauenfiguren da einzugehen. Es stört mich halt nicht, aber es ist mir schon aufgefallen. Und ich weiß nicht, da wäre, glaube ich, Platz gewesen. Einfach ein paar Frauenfiguren. Man hätte auch einfach ein paar dieser Elite-Soldaten austauschen können gegen Frauen.
Eben. Man hätte auch Eddie Marston mit einer Frau besetzen können.
Genau, man hätte auch sagen können, der König ist tot, die Königin hat überlebt. Ne?
Ja.
Ja, die Pest.
Ja. Ne? Ja. Aber ja, das stimmt schon. Das ist einfach, ist Bryan Singer Frauenfigur sonst? Stimmt. Hm. Die üblichen Verdächtigen hat keine Frauenfiguren? Der Musterschüler keine Frauenfigur?
Oh, warte. Entschuldigung, aber ich habe da noch einen Schuldigen ausgemacht. Wer hat das Drehbuch zu den üblichen Verdächtigen geschrieben? Christopher McQuarrie. Wer hat bei Jack and the Giants das Drehbuch mitgeschrieben? Christopher McQuarrie.
Ja.
Wer ist denn verantwortlich?
Wer hat das Drehbuch bei Operation Valkyrie geschrieben?
Christopher McQuarrie.
Ja.
Wer ist denn verantwortlich, dass Tom Cruise zum gebrochenen Fuß durch Berlin laufen musste? Tom Cruise.
Tom Cruise, ja. Ja, Christopher McQuarrie ist ja ein alter Buddy von Bryan Singer.
Ja.
Ja, Frauenfiguren im Bryan Singer Kino, bis auf X-Men wird es das fast schon ein bisschen still.
Also ich weiß noch, bei Superman Returns, den ich ja nicht so scheiße finde wie viele andere, aber den ich auch nicht so gut finde, um jetzt im Lovecast zu behandeln, hat eine relativ starke Lois Lane.
Kate Bosworth.
Die sich ja von Clark Kent schrecklich Superman emanzipiert.
Ja.
Aber das ist auch schon lange
her. Die müsste ich mal wieder sehen. Ja, aber man übrigens, kann schon sagen, dass Bryan Singer vorwiegend...
Bryan Singer hat ja gerne zusammengearbeitet mit Kevin Spacey.
Aber der Lümmel.
Hornissennest.
Ja.
Was hast du noch irgendwas zu Jack and the Giants, zu den Darstellern oder so?
Also, wie gesagt, ich fand Ewan McGregor ganz toll. Also, der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich finde ihn ja ohnehin echt grandios, total unter Wert verkauft oftmals. Der ist das Salz in der Suppe von dem Film, ich sag's dir.
Ja, ich liebe, also er spielt halt mit Transporting, ist halt einer meiner Lieblingsfilme, deswegen habe ich ihn auch immer in meinem Herzen. Und ich muss gestehen, diese Szene, wenn er da irgendwie in diesem Teigrollchen ist, dann dachte ich mir so, hey, zeig dem Riesen einfach ein Foto aus Transporting, wie du in der Scheiße badest, ja? Andererseits, der Zwerg frisst ja vorher auch seinen eigenen Popel, also das ist, ja.
Ja, da ist doch noch ein Kollege aus Transporting dabei. Wie hieß er denn nochmal?
Ewan Bremner, der spielt in Transporting den Spud und der ist der Sidekick vom Bösewicht. Und die haben fast schon so eine kleine Pinky and Brain. weißt du so.
Also, Beziehung.
Beziehung, danke, das Wort habe ich gesucht. Und fand es auch relativ schade, dass der relativ abrupt der Sidekick gegessen wird, sag ich mal. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also, der Film hat tatsächlich so ein schönes Comedy-Timing an manchen Stellen. Das fand ich auch ganz nice.
Ja, das ist ist ein schön homogenes Abenteuer, ne?
Ja.
Charmant vor allem. Ah.
Ich glaube, man tut dem Film aber keinen Gefallen damit, wenn man jetzt glaubt, das ist ein richtig großer angelegter Fantasy-Film. Es ist kein
Epos. Nee, man darf den nicht mit dem Hobbit oder so vergleichen, ne?
Im Gegensatz zu Hobbit ist der nämlich gut.
Ja. Oder halt mit die fantastische Welt von Oz, die drei waren ja so zeitgleich. Von Sam Raimi, der ja auch echt gar nichts war.
Doch, er war schön bunt.
Ja, super.
Der neue Sam Raimi-Film, in Farbe und bunt.
Ja. Ja, mehr also, aber auch nicht.
Also das ist zwar so eine alte Phrase, die schon ziemlich abgenutzt ist, aber ich finde Jack and the Giants ist so ein typischer Sonntagnachmittag-Film.
Ein Familienfilm.
Ja. Ja. Also vielleicht nicht für die allerkleinsten, ja, aber ich weiß nicht, so ab 10 Jahren kann ich mir vorstellen, kann man den gucken, oder?
Ja. Ja.
Außer man hasst sein Kind, dann kann man es schon früher machen.
Kann man so mit 3 machen, hey. Ja. Ja, und außerdem am Ende, wenn man jetzt so Erwartungen an Jack and the Giants stellt, so ein bisschen gigantische Action, die kriegt man ja am Ende auch, wenn dann so Burgteile als Schleuderwaffen benutzt werden und was weiß ich, kommt man auch auf seine Kosten. Also das ist jetzt nicht nur so ein bisschen Bohnenranken krabbeln und vor Riesen verstecken. Ja. Am Ende knallt's auch. Am Ende gibt's eine Schlacht. Das ist jetzt nicht die Schlacht von Herr der Ringe.
Nein.
Aber das hat was, wenn die Kamera so auf dem Wald ist und auf einmal dieser Wald komplett plattgewalzt wird und die Riesen da rausgelaufen kommen.
Ja, es ist schön, dass wenn er mit dem Pferd da hinter dem König herreitet und ruft Riesen, Riesen und dann wirklich hinter dem der Wald und dann plötzlich denkst du, wo ist denn der Wald? Ach, die sind Riesen. Oh. das ist eine schöne Szene. Oder auch wenn sie dann die Burg belagern und dann so brennende Bäume reinwerfen oder so.
Ja.
Das hat schon was. Also.
Ja.
Schöner Film.
Schöner Film. Sehenswert.
Ja. Kein Ultrameisterwerk, aber ein schöner Film.
Ein schöner Film, tatsächlich. Ein guter Blockbuster.
Ja.
Der hat bei Movie Break einen Durchschnitt von 5,6.
Oh, das geht ja noch.
Ja, aber ist auch ein bisschen unfair, ne?
Also, wir wissen nicht, wann der Podcast erscheint, aber wahrscheinlich, also wir nehmen ihn auf am 4. Februar. Wir nehmen mal an, dass er diese Woche dann noch erscheint. Und Leute, in 2 Wochen ist das Ding auf 6 Punkte durchschnittlich. Ja. Sonst knallt es wieder.
Ja. Ja. Also, Bewertungen erstrecken sich von 0,5 bis 8 Punkten.
Ja. Okay. Welche Wertung hast du gegeben?
Ich habe 6,5 gegeben.
Okay. Ich würde, ja, ich bin 7 bis 7,5 würde ich geben.
Also 7,25.
Weißt du was? Mach 7,26 draus.
Sehr schön.
Ja. Gut. Hast du noch
Jack and the Giants.
Ja, Jack and the Giants. Hast du noch irgendetwas?
Haben wir irgendwas vergessen in dem Film?
Okay, das war's also. Das war der.
Ich glaube nicht, ne?
Ja, da würde ich sagen, darfst du dich hier gerne noch verabschieden. Ich mach das Schlusswort. Oder willst du das Schlusswort haben?
Nee, das überlasse ich dir. Ich sage jetzt, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es kommen wieder schöne Kommentare. So wie es der goldene Ding-Dong vorgemacht hat.
Nein, Ding-Dong hat es vorgemacht und hat den goldenen Ding-Dong gewonnen.
Achso, ich dachte, wir nennen ihn jetzt auch nochmal Golden Ding Dong.
Nein, der bleibt Ding Dong natürlich, aber der Preis, den wir jetzt jede Woche, also bei jeder Ausgabe verleihen für den besten Kommentar, der heißt der Golden Ding Dong.
Okay, so wie es der wunderbare Ding Dong vorgemacht hat.
Ding Dong, Ex ist tot, ist tot.
Gut, und dann würde ich sagen, wir hören uns als nächstes beim Hatecast wieder.
Ja, und da ziehen wir in den Krieg gegen die bösen Taliban.
Oh.
Ja.
Oha.
Ja.
Verdammt nochmal. Endlich.
Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr gebt Jack and the Giants eine zweite Chance. Du guckst ihn nicht an. Es lohnt sich unserer Meinung nach. Danke nochmal an alle, die kommentiert haben. Danke vor allem an Ding Dong nochmal. Danke an Yumik. Danke an meine Mutter, auch an die Mutter von Pascal. Und damit adios. Tschüss.
Tschüss.